dir für, dass du da bist. Danke dir für die Zeit, wo wir dir jetzt preisen, loben konnten, Herr. Und Herr, ich bete darum, dass wir jetzt so alles nochmal dir so hinlegen können. Und Herr, hilf du mir bitte auch, dein Wort auszulegen. Ich danke dir für dein Wort, das du uns geschenkt hast. Und danke, Jesus, dass du da bist. Amen. Mit den Pferden rennen. Ich habe vor einem Monat circa darüber gepredigt, den ersten Teil, und heute kommt der zweite Teil. Ich werde nochmal ganz kurz zusammenfassen, was das letzte Mal ging, aber das könnt ihr dann alles auf der Homepage, den Link könnt ihr dann auch nachhören auf YouTube. Und es ging darum, 1. Johannes 4, 2 bis 3, daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch wirklich als Mensch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, also heißt gegen Christus, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und er jetzt schon in der und jetzt schon ist er in der Welt. Und es ist dieser Gedanke, der Antichrist wird in der Bibel beschrieben, wird noch kommen, aber sein Geist ist schon da. Und dann haben wir uns die Reiter angeschaut in der Offenbarung, also dieser Geist, der kommen wird. Das ist das weiße Pferd, da geht es um Täuschung und Zerstörung. Das rote Pferd, das geht um Krieg, Angst und Gewalt. Und man spürt auch, also ich spüre das zumindest, auch in Österreich oder in Europa, auch diese Angst, die jetzt da ist vor Covid und andere Sachen, wie es weitergeht. Das schwarze Pferd, wirtschaftlicher Zusammenbruch, aber auch da geht es um soziale Ungerechtigkeit. Und das fahle Pferd, Krankheit und Tod, dass viele Menschen, also Milliarden Menschen sterben werden. All diese Sachen sind noch nicht passiert, die kommen noch, aber der Geist ist schon da. Also man hört sozusagen die Pferde schon kommen. Also diese Atmosphäre vom Antichristen ist schon da. Und Jeremia prophezeit im Alten Testament über eine Zeit, wo die Pferde kommen werden. Und da sagt er Folgendes. Wenn du mit denen, die zu Fuß gehen, gelaufen bist und sie dich müde gemacht haben, wie willst du da mit den Pferden um die Wette laufen? Also wenn du jetzt im normalen Leben schon rennst und alles anstrengend ist, wie willst du dann rennen mit den Pferden, wenn es erst richtig kommt? Oder dann geht es weiter. Und wenn du schon im Land, wo keine Gefahr ist, Sicherheit suchst, was willst du tun im Dickicht des Jordans? Also was willst du tun in der Zeit, wo es einem gut ist, wo du 1000 Versicherungen abschließt, wo man sich echt überall Sicherheiten sucht? Was willst du tun, wenn es wirklich dick kommt? Im Dickicht des Jordans, da sind die Löwen unterwegs, da kann jederzeit Hochwasser kommen. Man kann dort im Dickicht des Jordans, kann man das Leben nicht planen, weil es immer anders kommt und wilde Tiere sind und sowas. Und es geht in der Predigt darum, wie können wir mit Gott leben, dass wir in einer Zeit, wo das kommt, mit dem Pferden rennen können, also diesen Wettlauf, und wir können bestehen. Also es geht ja in der Offenbarung und überall geht es darum, wir sind keine Opfer dieser Zeit, sondern wir sind Gestalter, Jesus Christus in uns. Und wie können wir dieses Rennen gewinnen mit Jesus zusammen? Und eben eine kurze Zusammenfassung ist eben im Thessalonicher Brief, wie es mit der Endzeit zusammenkommen wird. Und dann gibt eben Paulus noch ein paar praktische Tipps, wie man durch diese Zeit kommt. Und da haben wir letztes Mal angeschaut, eben renne mit Schutz. Also es heißt, renn nicht alleine. Dann renne mit Frieden, also dass man untereinander Frieden halten soll, dass man nicht gegeneinander ist, auch als Gemeinde, sondern miteinander. Dann renne mit Einsatz. Wir brauchen uns gegenseitig, dass wir die anderen ermutigen, trösten, ermahnen, sagen, hey, du schaffst es. Dass wir den anderen Leuten helfen, auf Jesus zu schauen. Dann renne mit Gnade. Da geht es eigentlich um die Feindesliebe. Nicht Böses mit Bösen vergelten, weil die Welt ist böse. Menschen sind zu uns böse. Aber dass man nicht böse zurückhauen, sondern mit Gnade, mit Liebe reagieren. Wie Jesus mir, so ich dir sozusagen. Und dann eben noch renne mit Freude. Blicke auf Jesus, dass Jesus uns alles geschenkt hat, was wir brauchen können und dass er die Quelle unserer Freude ist und nicht Umstände. Und heute geht es weiter mit den nächsten. Und jetzt möchte ich mit euch gerne anschauen, was Paulus uns weitergibt, wie man in schwierigen Zeiten mit Pferden um die Wette laufen und dass wir nicht untergehen in dieser Zeit, sondern dass wir siegreich hervorgehen. Und wenn man in der Bibel liest, auch die Offenbarung, es geht immer darum, dass die Christen eben, wie schon gesagt, keine Opfer sind, sondern Gestalter. Wir gehen da siegreich durch mit Jesus Christus und wir sind keine gegeißelten, ängstlichen Leute, die in der Ecke hocken und warten, dass Jesus wiederkommt und uns im Bunker verstecken. In 1. Thessalonicher 5,17 steht, renne mit Gebet, also hör niemals auf zu beten. Jetzt habe ich da was verwechselt von der PowerPoint her. Naja, nein, das war's. Entschuldigung. Renne niemals auf zu beten und es ist ein anhaltendes Gebet. Also nicht regelmäßig beten einmal im Jahr, sondern dass man was einrichtet in seinem Leben, dass man andauernd betet. Und in Markus 1 steht, dass Jesus früh am Morgen aufgestanden ist und Jesus seinen Vater schon gesucht hat. Und das Gebet ist nicht darum, dass wir den Arm Gottes bewegen und betteln, oh Gott, du bitte was, sondern beim Gebet geht es oft, dass wir in den Herzschlag von Gott kommen, in seine Nähe kommen und dass wir das tun, was Gott eigentlich tun will. Und es wird ja öfters diskutiert, wann ist es eine gute Zeit zum Beten. Und manche sind ein Verfechter für Frühaufsteher, eine Stunde vorher aufstehen und zu beten. Finde ich super, wenn du ein Morgenmensch bist. Wenn du kein Morgenmensch bist, such dir bitte eine bessere Zeit. Gib die beste Zeit, Jesus, und nicht die schlechteste. Aber es geht mal darum, dass du einen Weg findest, dass du regelmäßig betest, Beziehung mit Gott pflegst. Ich glaube, wir werden nicht überleben, wenn wir kein Gebetsleben haben. Wir werden untergehen. Im Gebet geht es, dass wir die Beziehung zu Gott pflegen. Und es gibt ja verschiedene Formen. Ich hatte mal so einen Gebetswecker. Wir haben, glaube ich, Hamburger unter uns. Von Arne Elsen hat er mal so empfohlen, so einen Gebetswecker. Den habe ich in der Hosentasche gehabt und der hat alle 10 Minuten gebiepst oder gesurrt. Es sind also alle 10 Minuten, dass ich erinnere, dass ich beten kann. Eigentlich eine total super Idee. Ich war total begeistert, aber alle Leute um mich herum waren nicht begeistert, weil die total genervt waren. Und daher habe ich das dann aufgehört, weil ich auch noch mit meinem Umfeld leben wollte. Aber es geht darum, dass man einfach Wege findet, du persönlich, wie du wirklich Zeit nimmst zum Beten. Und da möchte ich kein Gesetz machen, sagen, du musst es so machen oder so machen. Aber es geht darum, dass du dir das wirklich, wirklich überlegst. Und ein praktischer Tipp ist, was man wirklich machen kann, eine Viertelstunde. 5 Minuten Gebet, wo man sich wirklich hinhockt, betet, 5 Minuten Bibel liest und 5 Minuten Lobpreis macht. Vielleicht auch, dass man nur seine Lobpreis-CD reinschiebt oder auf Spotify oder sowas. Ein Lied dauert 3 bis 5 Minuten, dass man das macht. Und so hast du schon eine Übung, wo du reinkommst und sagst, okay, diese Viertelstunde gebe ich Jesus jeden Tag. Also es geht darum, dass ihr was findet, was für euch gut ist. Aber es gibt eben ganz praktische Tipps auch und da könnt ihr mich auch persönlich fragen, aber es ist wichtig, dass ihr was findet, wo ihr persönlich betet, aber natürlich dann auch Gebetsabende, Lobpreisabende oder sowas oder im Hauskreis, Kleingruppen, dass man da gemeinsam betet. Aber es geht darum, im Gebet vor allem, es geht um dich, dass du nahe bei Jesus bist und sein Herzschlag spürst. Das nächste ist, wo man in einer schwierigen Zeit, dass man da auch durchkommen ist, renne mit Dank. Dank Gott unter allen Umständen, das alles will Gott von euch. Und das hat er euch durch Jesus Christus möglich gemacht. Manchmal habe ich schon Auslegungen gehört, danke Gott für alle Umstände, aber das glaube ich nicht, dass wir für alle Umstände beten sollen und danken sollen, weil es gibt Umstände, die sind einfach schrecklich und dafür müssen wir Gott nicht danken, aber wir dürfen lernen, dass in schwierigen Umständen oder wenn wir Stress auf der Arbeit haben, wenn wir liebe Familienmitglieder verlieren, wenn wir Krankheit haben, wenn es uns drumpert und drüber geht, wenn wir nicht mehr wissen, vorne und raus und rein, Gott will von dir, dass du ihm dankst, egal wie es dir geht. Und ich glaube, das ist auch, ich glaube, Jesus will den Blick weglenken von dem Problem, von dem Chaos auf ihn hin. Ich glaube, Gott will unter allen Umständen, dass du immer auf Jesus schaust. Egal wie krass es ist, wie schwierig es ist, unter allen Umständen dank Jesus dafür. Und ich mache ganz oft am Abend mit meinen Kindern, mache mal so, wenn ich sie ins Bett bringe, frage ich so Blume und Kaktus. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Kaktus ist, was war total blöd und Blume, was ist gut. Da können wir so immer ein bisschen reden, aber es geht mir darum, dass die Kinder dann auch immer mit was Gutem einschlafen, wo sie Gott Danke sagen. Danke, Jesus, dass ich heute Fernsehen schauen habe können oder dass ich ein Eis gegessen habe oder was auch immer, was sie gerade beschäftigt. Aber eben, es geht auf den Blick hin, Jesus und Gott, er ist, der uns alles gegeben hat. Und Gott möchte das auch. Und der Heilige Geist in uns, den Jesus Christus geschenkt hat, der macht es auch möglich, dass wir das tun können. Also es gibt keine Ausreden, wenn jemand sagt, ich kann nicht danken. Jesus sagt, durch ihn ist möglich. Und dann könnt ihr sagen, Jesus, bitte hilf mir auch, auf dich zu schauen und Danke zu sagen. Und ich weiß, das ist nicht immer einfach, das ist schwierig, das ist auch eine Entscheidung, gerade in schwierigen Zeiten das zu machen. Aber gerade in schwierigen Zeiten ist es wirklich wichtig, Gott zu danken. Und manchmal ist man ja auch in so einer Spirale drin und dann braucht man Freunde, Ehepartner sagen, hey, danke trotzdem, komm aus dieser Schiene raus. Und das haben wir eben vorher schon gehabt. Wir brauchen einander, wenn wir in so einem Fahrwasser drin sind, wo ein Freund oder irgendwer sagt, hey, komm, lass uns gemeinsam Gott danken, auch wenn es schwierig ist. Also wir brauchen da auch uns gegenseitig und ihr dürft auch die anderen mit den anderen gemeinsam Gott danken. Das nächste, was Paulus sagt, ist, ich habe es überschrieben mit Renne mit Ehrfurcht. Da heißt es, 1. Thessalonicher 5, 19 und 20, unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes, verachtet prophetisches Reden nicht. In Epheser 4 heißt es sogar noch, dass wir den Heiligen Geist betrüben können, unterdrücken können. Also wenn wir als Christen unterwegs sind, haben wir die Möglichkeiten, das Wirken des Heiligen Geistes zu unterdrücken. Und ich habe dann so überlegt, und solche Texte, Wirken des Heiligen Geistes zu unterdrücken, da bin ich nicht nervös, aber da schaue ich immer ganz gespannt hin. Weil ich liebe den Heiligen Geist, ich möchte, dass der Heilige Geist wirkt und ich finde den Heiligen Geist genial, ich finde, das ist das größte Geschenk, was Jesus uns gemacht hat. Und die Vorstellung, dass wir den Heiligen Geist nicht Raum geben, das bestürzt mich. Und dann habe ich überlegt, wie können wir denn den Heiligen Geist unterdrücken? Ist das mit Formen oder mit hin und her? Was müssen wir tun, damit sich der Heilige Geist hier unter uns wohlfühlt, bei mir zu Hause wohlfühlt? Und habe so überlegt, dies und jenes ist eine Form. Und dann bin ich draufgekommen, es ist eigentlich ganz einfach, den Heiligen Geist, das Wirken nicht zu unterdrücken, ist einfach das, wenn man davor reinschauen in der Bibel, was wir gerade angeschaut haben, wenn wir mit den Pferden rennen wollen, dann heißt es, dass wir nicht alleine unterwegs sind, sondern dass wir gemeinsam unterwegs sind, dass wir Frieden untereinander in der Gemeinde halten, mit unserem Nächsten, mit unserem Nachbarn, damit wir, dass wir mit Einsatz laufen, dass wir andere da sind, dass wir andere ermutigen. Oder wenn wir Böses mit Bösen nicht vergelten, sondern Böses mit Guten vergelten. Wenn wir Freude haben, wenn wir Danke, wenn wir beten. Ich glaube, das ist, all diese Sachen dienen dazu, dass wir den Heiligen Geist nicht unterdrücken. Es ist eigentlich eine relativ, ist keine mystische Sache, sondern es hat ganz viel mit einem heiligen Lebensstil zu tun. Dort, wo ein heiligen Lebensstil, also heilig heißt abgesondert für Gott, auf Jesus hin ausgerichteten Lebensstil führst, in allen Lebensbereichen, da fühlt sich der Heilige Geist wohl und er kann durch dich wirken. Das einfach so als Ermutigung, so hey, wie kann ich es dem Heiligen Geist wohl machen, dass er sich bei mir zu Hause im Auto oder in meinem Wohnzimmer oder hier, wie er sich wohlfühlt, wenn man ein Leben leben, das Gott gefällt, ohne Stress. Der Heilige Geist hilft uns ja, die Sachen zu tun, aber dass man unsere Ausrichtung darauf ist. Aber es ist auch eine Warnung, dass es nicht egal ist, wie wir leben, sondern Jesus fordert uns auf, wirklich dem Heiligen Geist Raum zu geben. Und dann eben auch das Nächste, verachtet prophetische Aussagen nicht. Prophetische Aussagen ist eigentlich so ein übernatürlicher Prozess, wo Gott durch den Heiligen Geist zu Menschen redet, zu einer bestimmten Sache. Es geht gar nicht immer darauf, dass es für die Zukunft ist, sondern auch für eine bestimmte Zeit, für eine bestimmte Situation, durch Worte, durch Bilder, durch Zeichenhandlungen. Und jetzt können wir ja verschieden damit umgehen und sagen, brauche ich nicht, will ich nicht, interessiert mich nicht, ist mir egal. Aber Paulus schreibt, verachtet prophetische Aussagen nicht. Also wir sollen die Sachen wirklich auch ernst nehmen, was kommen und nicht einfach abtun und sagen, das ist alles egal, weil auch in dieser Zeit Gott durch Prophetie, prophetisch begabte Leute spricht. Und ich glaube auch, dass jeder, der an Jesus glaubt, Jesus gerettet hat, den Heiligen Geist hat, dass der Heilige Geist durch ihn sprechen kann und zu dir spricht. Und das ist eben das, was nicht leichtfertig wegtut, sondern wirklich auch ernst nimmt. Und das hat was mit Ehrfurcht vor Gott zu tun, eben Ehrfurcht, das, was Gott tun will, dass ich das auch wirklich ernst nehme. Über Prophetie können wir noch ganz viel reden, aber ich mache hier mal einen Punkt. Aber Paulus geht noch weiter und sagt, renne mit Weisheit, sondern prüft alles, was gut ist, das nehmt an. Ich glaube, kaum ein Satz in der Kirchengeschichte hat so viel Schaden angerichtet wie der Herr hat mir gesagt. Und wenn jemand so kommt, der Herr hat mir gesagt, und du prüfst es und sagst, ich glaube nicht, der Herr hat es gesagt, dann kommt oft oder ist dann so, was fällt dir ein, so vom Gefühl her, dass du Gott selber hinterfragst? Aber wir sollen Prophetie auch prüfen und uns nicht einschüchtern lassen, wenn jemand sehr selbstbewusst auftritt und sagt, der Herr hat mir gesagt, aber wir haben den Auftrag, auch wirklich zu prüfen und was gut ist, anzunehmen. Wie prüft man jetzt eigentlich Prophetie? Wie kann man das ganz praktisch machen? Wenn man Geld prüft, ob es echt ist oder falsch ist, die ganzen Banker, die haben den ganzen Tag mit Geld zu tun, die spüren das, die wissen, wie sich echtes Geld anfühlt, ist es für sie leicht, Falschgeld zu unterscheiden, weil sie wissen, wie es echte ist. Und die beste Voraussetzung ist, um Prophetie zu prüfen, dass du Zeit mit Jesus verbringst. Im Gebet und im Bibellesen. Weil wenn du viel Bibel liest und im Gebet verbringst und im Lobpreis, dann lernst du den Herzschlag Gottes spüren. Und dann ist es leichter, Sachen zu unterscheiden. Dann ist es leichter zu sehen, ist es vom Herrn oder nicht. Dann kann man schnell sagen, ich glaube nicht. Und manchmal müssen wir auch die Spannung stehen lassen und sagen, wir wissen es nicht genau. Der Geist weht, wo er will. Und wenn man im Alten Testament liest, was die Propheten manchmal für schräge Sachen gemacht haben, dann müssen wir sagen, manchmal tut Gott schräge Sachen und das dürfen wir auch aushalten. Und manchmal müssen wir auch einfach Sachen stehen lassen. Und unsere Aufgabe ist, was gut ist, das annehmen. Und es heißt nicht, und wenn er falsch liegt, dann machen wir die Person fertig, dann wird er geächtet, dann wird er gesteinigt und dann hat er nichts mehr zu sagen. Ich glaube, das hat auch was mit Liebe und Respekt zu tun, dass man, dass die Leute auch Fehler machen dürfen. Und ich glaube, dass auch bei Prophetie manchmal eine richtige Aussage kommt, die von Gott ist, aber die Auslegung ist grottenschlecht, weil die ganz schnell menschlich ist. Aber da, das wäre auch was, wo man noch mehr reingehen müsste, aber da möchte ich so ein bisschen auch wirklich, haltet die Ohren offen und schaut und prüft wirklich und fragt. Und ich möchte euch da so ein persönliches Beispiel reinnehmen. Ich war in Lüneburg, Jugendpastor, und da hat man so ein sehr dramatisches Ereignis, so ein Mordfall in unserer Gemeinde. Und dann hat man den Mörder gesucht und wir haben als Gemeindeleitung zusammen gebetet. Der Mörder ist untergetaucht. Und dann habe ich so einen Eindruck gehabt, wo der Mörder ist. Haben eine Adresse bekommen und dann habe ich die Gemeindeleitung gefragt, ja, was soll ich machen? Ist das vom Herrn oder ist das mein eigenes Gefühl? Der eine hat gesagt, ich glaube, das ist nicht vom Herrn. Die anderen haben gesagt, es ist gut möglich. So hin und her, ich habe dann den Kommissar angerufen, der ist dann gekommen und habe ihm erklärt, ich glaube an Prophetie und manchmal spricht der Herr und ich kann mich aber auch täuschen und hin und her und habe dann eben ihm die Adresse weitergegeben und alles. Ich weiß nur, was ich erfahren habe, dass es eine ganz heiße Adresse war, wo wirklich Kriminelle untertauchen. Aber ich habe nie mehr wieder was gehört, ob das jetzt gestimmt hat oder nicht. Jedenfalls haben sie ein paar Wochen später ganz woanders gefunden. Was für mich wichtig war, ich weiß bis heute nicht, ob ich recht gehabt, ob das vom Herrn war oder nicht. Ich weiß es nicht, aber für mich war das wichtig, das wirklich zu prüfen, auch auszusprechen, die anderen zu fragen und auch die Spannung auszuhalten, mich lächerlich zu machen. Das ist okay. Keiner hat mir den Kopf abgerissen. Es war nicht schlimm. Und es war einfach so, für mich war es wichtig, gehorsam zu sein, aber auch mit der Demut zu sagen, ich kann völlig falsch liegen. Und mit dieser Spannung muss ich bis heute leben, dass ich bis heute nicht weiß, ob das richtig war oder nicht. Aber so steckt man manchmal in Spannungen drin und indem man übt und Sachen weitergibt, einen Umgang, also wo man sagt, hey, kommt das vom Herrn oder nicht, wo man so ausprobieren kann, dann wird man auch sicherer auf die Stimme Gottes zu hören. Aber eben es ist immer wichtig zu prüfen und auch sich selber hinterfragen zu lassen. Und wir leben ja in interessanten Zeiten und wenn man so ein bisschen liest und hört, so prophetisch, was gerade so unterwegs ist, kommen ja ganz unterschiedliche Eindrücke auf mich ein. Und eine Sache möchte ich gern weitergeben, wo ich auch nicht hundertprozentig sicher bin, aber einige sagen, heb Bargeld ab und hab ein bisschen Vorräte zu Hause, weil der Herbst ziemlich wild wird. So, das möchte ich einfach weitergeben von hebt ein bisschen Bargeld ab. Das Schlimmste, was passiert, wenn nichts ist, könnt es nach Weihnachten wieder aufs Konto tun, Zinsen kriegt man eh keine, ist völlig egal. Oder ein bisschen Essen, dass man für ein paar Wochen ein bisschen Essen zu Hause hat und wenn man bis Weihnachten nichts isst, dann könnt ihr ein großes Fest mit Nachbarn feiern mit dem Essen, was ihr übrig habt, was ihr nicht gebraucht habt. Aber es geht mal nicht, Angst zu machen, sondern Jesus ist, der uns versorgt. Jesus ist, der uns, egal was kommt, vielleicht kommt gar nichts und ist alles entspannt, die Wirtschaft geht wieder hoch und alles super. Oder wenn es vielleicht schwieriger ist, Jesus wird uns immer durchtragen, aber wir dürfen auch weise sein. Und für mich ist es so, ja, wir können uns vorbereiten, schlussendlich können wir uns gar nicht vorbereiten, egal was kommen wird, auch wenn man das in der Offenbarung liest, so vorbereiten kannst du dich gar nicht. Wir sind immer von Jesus abhängig, aber es ist einfach so eine Weisheit, wenn es dran ist, prüft es das und sagt, hey, vielleicht hebt es ein bisschen was ab und nach Weihnachten, wenn nichts ist, habt's wieder, könnt ihr es wieder aufs Konto tun. Also ich möchte einfach weitergeben. Genau, das war mir einfach wichtig, aber ich kann mich auch total täuschen und genau, dann tut es wieder aufs Konto drauf. Der nächste Teil ist von Renne mit Weisheit, ist meide das Böse in jeder Gestalt. Wenn du gegen die Pferde rennen willst, gegen die Pferde gewinnen willst, dann darfst du dich nicht eins machen mit dem Feind. Viele Leute fragen mich, darf ich das alles tun? Darf ich diesen Film schauen? Darf ich diese Person daten? Darf ich dies und jenes machen? Und es ist eigentlich, ich sage selten, das darfst du nicht, sondern ich sage, bringst sie zu Jesus näher hin. Hilfst sie in der Beziehung mit Jesus. Ermutigt es dich oder nicht? Manche Sachen sind klar, wo einer sagt, ja, für die Frau daten, wenn er verheiratet ist, Ehebruch, ist ganz klar, da braucht man gar nicht fragen, da muss man nur in die Bibel reinschauen. Aber es geht darum, unterwegs zu sein mit dem Heiligen Geist und zu fragen, hey, was willst du, was ist dir wichtig? Und ganz praktisch war jetzt bei mir im Urlaub, ich habe eine Serie angefangen, ich liebe historische Filme und hin und her, und eigentlich war es eine super Geschichte. Aber dann ist sehr viel geflucht worden, sehr viel Sexszene und sowas. Man hat gemerkt, diese Serie tut mir nicht gut in der Beziehung zu Jesus und ich habe sie aufgehört zu schauen. Also da, wo ich dann auch ehrlich sein muss und sagen, na, auch wenn es die Geschichte und sowas total spannend ist, das schaue ich nicht an und schalte dann auch wirklich aus. Aber es braucht Mut. Es braucht wirklich Mut auch zu fragen, weil der Herr antwortet auch. Also wenn du fragst, du kriegst auch eine Antwort. Und dann liegt es aber auch an dir, auch mutig Entscheidungen zu treffen. Und auch gerade in der Kindererziehung. Es geht nicht darum, wir können die Kinder vor allem schützen. Wir können die Kinder nicht aus der Schule rausnehmen, weil es gibt überall schlimme Kinder und hin und her. Wir leben in einer Welt, wo die viele Menschen Jesus nicht kennen. Und es geht nicht darum, dass wir den Leuten einen heiligen Lebensstil aufzwingen, sondern auch gerade bei der Kindererziehung oder wie wir umgehen, wie gehen wir mit dem Bösen um? So, und wenn wir jetzt auch mit Kindern einen Film schauen, wo man merkt, es tut ihnen nicht gut, oder da war so eine Geschichte, wo dann Freunde waren und die haben immer gegen Böse gekämpft. Das war ja noch gut, gegen das Böse kämpfen. Aber die haben sich auch untereinander immer fertig gemacht. Also immer, wer ist der Beste? Dann haben wir mit den Kindern drüber geredet. Hey, merkt ihr, was da eigentlich los ist? Die sind gar kein richtiges Team, Freunde, sondern die kämpfen auch untereinander. Und die Kinder gemerkt, die sind eigentlich gar nicht so cool und haben es dann auch gesagt, hey, war für sie vollkommen in Ordnung, dass wir gesagt haben, nicht mehr weiter. Und es geht auch im Gespräch, auch mit Kindern und mit anderen, dass sie verstehen, warum man was tut. Also es, für mich geht es, dass wir in einer Welt selbstständig leben können und dass man nicht Kinder immer eine Glaskuppel drüber tun, sondern mit ihnen reden und erkennen und Sachen durchgehen. Es erfordert ganz viel Arbeit, da ist meine Frau besser als ich. Aber in diesen in diesen Gesprächen die Sinne zu schärfen, dass es aus ihrem Herzen kommt und nicht, weil Papa gesagt hat, es ist blöd und man schaltet es auch, sondern dass es geht. Aber es geht ja nicht nur um Filme, sondern es geht darum, auf dem Arbeitsplatz, wo man ist, mit Mobbing, mit Schlechtreden, mit die ganzen Liedtexte, was ziehe ich mir eigentlich rein an Liedtexten, was tut gut, was ist nicht. Und es ist auch unterwegs sein mit Jesus. Und es geht nicht darum, Jesus verbietet alles, sondern Jesus will das Beste. Und wenn wir das aus Beziehung heraus tun, dann merkt man, das Beste, was wir tun können, ist, mit Jesus unterwegs zu sein. Und was er für uns hat, ist viel besser, als was Böse oft vorhat. Und wenn man in die Gesellschaft schaut, der ganze moralische Verfall, der ganze, wie man miteinander umgeht, war schon immer schlimm, ist weiterhin schlimm. Und da geht es darum, wie leben wir als Christen standhaft. Und da ist auch wichtig, darüber nachzudenken, zu reden und zu schauen, bringt es sich näher zu Jesus hin oder nicht. Genau, aber ich lege keinen Maßstab. Manche lieben es ja, wenn ich sage, das darfst du und das darfst du nicht, sondern jeder hat den Heiligen Geist, der Jesus nachfolgt, und ihr müsst es mit dem Heiligen Geist ausmachen. Und wenn es zu krass ist, ich spreche euch schon an, wenn ich was merke. Aber es hat was mit Weisheit zu tun. Und das Letzte, was kommt, das ist das Beste. Gott rennt mit dir. Gott selbst, der Gott des Friedens, hält für euch, ein Leben zu führen, das in jeder Hinsicht heilig ist. Er bewahre euch völlig nach Geist, Seele und Leib, damit bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der euch beruft, ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Gott selber, der Gott des Friedens, er hilft dir, ein Leben zu führen, das heilig ist. Heilig heißt nicht fehlerlos. Heilig heißt für Gott. Und wenn wir merken, wir fallen hin, dürfen wir zu Jesus gehen ans Kreuz und sagen, Jesus, tut mir leid, und er vergibt uns. Also heilig heißt nicht fehlerlos, sondern mit ihm unterwegs. König David war ein Mann nach Gottes Herzen, hat Ehebruch begangen, Mord begangen, ging oft runter und drüber. Trotzdem war ein Mann nach Gottes Herzen, weil er immer wieder auf Jesus geschaut hat, auf Gott. Und er ist, der dein Geist, deine Seele und dein Leib bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus vorbereitet, dass nichts anhat. Also wenn Jesus wiederkommt, es wird eine Gemeinde sein, eine Kirche sein, die nicht alt, runzelig, kaputt, geschlagen, total zerstört ist, sondern wenn Jesus wiederkommt, wird es eine strahlende, kräftige, geisterfüllte Gemeinde sein, die auf Jesus schaut. Klar, auch mit Verfolgung hin und her, aber es ist keine, sondern es ist eine kraftvolle Gemeinde, weil Gott selbst mit euch unterwegs ist und er euch Kraft gibt, weil er dich beruft und er treu ist. Also er hat dich berufen, jeden Einzelnen, der sagt, er hat dich berufen, und er macht es nicht, weil du so brav bist, weil du die ganzen Sachen, was er jetzt erzählt hat, so super erfüllst, weil du so ein toller Christ bist, sondern er macht es, weil er treu ist, weil er für dich am Kreuz gestorben ist, weil er dich liebt, weil er deinen Heiligen Geist gegeben hat, weil er ein Versprechen dir gegeben hat. Deswegen wird die Gemeinde stark. Deswegen kommst du durch. Deswegen kannst du gegen diese Pferde gewinnen, weil er treu ist, weil er gewaltig ist und weil er großartig ist und weil er heilig ist und weil er das Böse besiegt hat. Und er wird dich auch ans Ziel bringen. Also die Zeit, egal wie sie wird, gut oder schlecht, wenn wir nach vorne schauen, lass uns gemeinsam auf Jesus schauen, weil er wird uns ans Ziel bringen. Er hat keine Angst Platz, keine Unsicherheit Platz, sondern hat nur Lobpreis Platz, hat Gott die Ehre geben Platz und eine, man kann sich richtig freuen zu sagen, Jesus, ich mag diese Zeiten nicht, Aber trotzdem bin ich gespannt, wie du unter uns wirken wirst, weil ich weiß, dass du mit uns unterwegs bist. Amen.